Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir stellen uns heute wieder mal unter ein Wort aus dem Propheten Jesaja. Wir sind im Kapitel 8 und lesen jetzt den Abschnitt ab Vers 16 bis zum Ende des Kapitels. Die Predigt wird sich dann vor allem um den Vers 20 drehen. Jesaja 8, wir lesen ab Vers 16. Binde das Zeugnis zusammen. Versiegle das Gesetz in meinen Jüngern. Und ich will warten auf den Herrn, der sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakobs und will auf ihn hoffen. Siehe, ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, wir sind Zeichen und Wunder für Israel von dem Herrn der Herrscharen, der auf dem Berg Zion wohnt. Wenn sie euch aber sagen werden, befragt die Totenbeschwörer und Wahrsager, die flüstern und murmeln, so antwortet ihnen: Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man die Toten für die Lebendigen befragen? Zum Gesetz und zum Zeugnis, wenn sie nicht so reden, sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Und sie werden bedrückt und hungrig im Land umherschleichen. Und wenn sie Hunger leiden, werden sie in Zorn geraten und werden ihren König und ihren Gott verfluchen. Wenn sie sich dann nach oben wenden oder wenn sie auf die Erde sehen, siehe, da ist Drangsal und Finsternis, beängstigendes Dunkel und in dichte Finsternis wird es verstoßen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, die letzte Predigt aus dieser Reihe ist jetzt schon 4 Wochen her. Ich darf noch mal ganz kurz daran erinnern, vielleicht auch für die, die letztes Mal nicht dabei waren, mit welchem Ernst und Nachdruck der Herr durch den Propheten Jesaja zu seinem Volk redet. Die Liste der Anklagen gegen Jerusalem ist sehr lang. Die Schuld des Volkes ist groß. Das Urteil ist sehr schwer. Die einstigen Brüder aus dem Nordreich Ephraim im Verein mit Syrien, ja, sie belagern die Stadt. Und Assyrien lauert schon im Hintergrund. Umso lauter ertönt gerade in dieser Situation der Ruf zur Umkehr. Der Befehl, Hilfe und Rettung nicht beim Menschen, nicht bei irdischen Mächten, sondern beim Herrn zu suchen, der seinem Volk, wenn ihr euch erinnert, doch ein Heiligtum sein will. Ein Zufluchtsort, ein Ort der Versöhnung und des Heils. Ja, und Jesaja verkündigt all das nicht nur mit dem Mund. Er verkündigt auch sichtbar. Er hat, während er all dies redet, seine beiden Söhne bei sich, die diese seltsamen Namen tragen. Der eine heißt, bald kommt Plünderung, rasch Raub. Und der andere, ein Überrest wird umkehren. Er steht mit ihnen mitten in Jerusalem und ruft dem Volk zu: Siehe, ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, wir sind Zeichen und Wunder für Israel, von dem Herrn der Herrscharen, der auf dem Berg Zion wohnt. Zeichen und Wunder für Israel. Israel soll hören. Israel soll sehen und Israel soll glauben. Denn Israel, der Herr der Herrscharen, wohnt doch auf dem Berg Zion, in eurer Mitte. Wisst ihr das denn nicht? Glaubt ihr das nicht? Warum fürchtet ihr euch vor dem Nordreich und vor Syrien? Warum sucht ihr ein Bündnis mit den Assyrern? Der Herr ist doch euer Fels und euer Zufluchtsort. Und er ist hier mitten unter euch. Noch klarer kann man es nicht ausdrücken. Aber das Volk, es ist gegenüber dem Wort Gottes verhärtet. Es ist so gekommen, wie es Jesaja bei seiner Berufung bereits angekündigt worden war. Verstocke das Herz dieses Volkes, verstopfe seine Ohren und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht, mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und er sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Und darum bezeugt Jesaja im heutigen Abschnitt, Vers 17, dass der Herr sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakobs. Er ist ihnen nahe und doch fern. Ja, es ist kein Phänomen, das auf die damalige Zeit beschränkt wäre. Wenn wir auf Teile der heutigen Kirchenlandschaft schauen, dann können selbst wir als Menschen sehr gut nachvollziehen, wenn der heilige Gott sich voller Zorn abwendet, sein Angesicht vor diesem Volk verbirgt. Große Teile nicht nur der Welt, sondern auch der Kirche liegen in Finsternis. Und dabei ist das Licht doch so nah. Und genau darum geht es in unserem heutigen Abschnitt. Die Mahnung im Vers 20 ist so deutlich. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Ja, wer auf das Morgenrot wartet, der sitzt notwendigerweise in der Finsternis. Es wäre sinnlos, etwa am Nachmittag zu sagen, man wartet auf das Morgenrot. Das sagt man in der Nacht. Und in solcher Nacht befindet sich Juda. Das Ende der Nacht wird durch das Morgenrot, durch die Morgendämmerung eingeläutet. Und der Weg zur Morgendämmerung, der führt über das Gesetz und das Zeugnis. Und das sollen dann auch die drei Gliederungspunkte für die heutige Predigt sein, die unter dem Titel steht, das Wort Gottes führt zum Heil. Der erste Punkt, das Volk Gottes lebt in Finsternis. Zweitens, das Morgenrot vertreibt die Finsternis. Und dritter Punkt, kein Morgenrot ohne das Wort Gottes. Erstens, das Volk Gottes lebt in Finsternis. Zweitens, das Morgenrot vertreibt die Finsternis. Und drittens, kein Morgenrot ohne das Wort Gottes. Unser Abschnitt bezeugt, dass Gottes Volk von nächtlicher Finsternis umgeben ist. Das haben wir eben gesehen. Die Verheißung, dass diejenigen, die zum Gesetz und Zeugnis ihre Zuflucht nehmen, dass diejenigen das Morgenrot sehen werden, setzt voraus, dass es jetzt Nacht ist. Ja, nun kann die Nacht durchaus auch was Schönes sein. Ja, man stellt sich mal vor, man sitzt in einer Sommernacht im Freien. Am Firmament funkeln die Sterne, die Grillen zirpen. Klingt sehr romantisch. Und auch in der Bibel finden wir eindrückliche, positive Schilderungen der Nacht. Eine davon haben wir eben sogar kurz angesungen. Psalm 19, Vers 3. Die Nacht verkündet das Werk Gottes. Oder vielleicht denken wir mal ein paar Monate zurück an Abraham. Der sollte ja auch mal nachts zu den Sternen aufblicken, um Gewissheit über Gottes Verheißungen zu erhalten. Aber gleichwohl hat die Nacht doch etwas Unheimliches an sich. Die Finsternis beraubt uns unserer Sinne. Wir tappen blind umher. Wir sind orientierungslos, hilflos. Das kleinste Geräusch lässt uns erschauern. Unsicherheit und Angst machen sich breit. Und von genau einer solchen Nacht spricht Jesaja. Das war der Zustand Judas zur damaligen Zeit. Seit dem Einfall des Nordreichs und der mit ihm verbündeten Syrer, seit der Belagerung Jerusalems, irrte dieses einst so stolze und selbstsichere Juda orientierungslos umher. Sie erschraken vor kleinsten Gerüchten, flüsterten sich, wie beim letzten Mal gesehen, Verschwörungstheorien zu, und tasteten nach allen Seiten, ob sie den Wirren der Zeit nicht irgendwo Halt finden können. Und wonach tasteten sie? Wo suchten sie Halt und Hilfe? Wir hatten ja im bisherigen Verlauf schon von einigen ihrer Stützen gehört. Ich erinnere nur an das Kapitel 3, an die Helden und den Kriegsmann, den Richter, den Propheten, den Wahrsager, den Ältesten, den Obersten über 50 und den Hochangesehenen, den Ratgeber samt dem Meister in Künsten und den Zauberkundigen. Ja, der Mensch und sein Intellekt, sein Vermögen, seine Werke, das war Stab und Stütze für Juda. Und angesichts der Bedrohung durch die fremden Mächte konzentrierte sich dieser hilfesuchende Blick schließlich auf Assyrien. Ja, Assyrien wird kommen. Assyrien wird uns von unseren Feinden retten. Assyrien wird uns raushauen. Aber da jetzt auch diese Hoffnung immer mehr im Schwinden begriffen war, nicht zuletzt auch durch die entlarvende Verkündigung Jesajas, als also das Irdische keinen Halt mehr bot, da wandten sie sich dem Okkultismus zu. Sie befragten die Totenbeschwörer und Wahrsager, die flüstern und murmeln, Vers 19. Tja, wie tief kann das Volk Gottes noch sinken? Nicht nur, dass es seinem Gott den Rücken zukehrt und den Menschen vergötzt. Nein, jetzt macht es sogar gemeinsame Sache mit den Dämonen. Die offizielle Kirche jener Zeit übt sich in Totenbeschwörung und Wahrsagerei. Aber der Spruch, früher war alles besser, der war schon immer etwas fragwürdig. Denn im Grunde ist alles, worüber wir heute so den Kopf schütteln, in der einen oder anderen Form schon immer da gewesen. Denn all diese Symptome haben eine gemeinsame Ursache, nämlich den hoffnungslos sündigen und verlorenen Zustand des Menschen. Und daran hat sich seit Adams Tagen nichts geändert. Auf irgendjemanden oder auf irgendetwas wird der natürliche sündige Mensch sein Vertrauen setzen. Auf alles außer auf Gott natürlich. Von irgendwoher wird er Erlösung oder Hilfe oder Fortkommen erwarten. Und wenn die eine Instanz versagt, naja, dann wendet man sich eben an die nächste. Der Markt der selbstgemachten Religionen und Ideologien hält zahllose Angebote bereit. Für jeden ist was dabei, es gibt keine Grenze und die Übergänge sind fließend. Ja, das Wort Gottes spricht an vielen Stellen davon, dass der sündige Mensch in der Finsternis wandelt. Und das meint dann nicht die natürliche Dunkelheit, die wir auch schon erwähnt haben, sondern eben die geistliche Dunkelheit. Der Geist des Menschen ist verfinstert. Er ist blind für die Dinge Gottes. Und er tastet in seiner Finsternis umher auf der Suche nach irgendeinem Halt. Aber neben dieser geistlichen Blindheit gibt es noch einen anderen Grund für die Finsternis und das ist Gottes Zorn. Gott überlässt den Sünder nicht einfach seiner Wege, sondern er ist ihm in gewissem Sinne sehr nah, nämlich in seinem Zorn. Der Zorn Gottes ist und bleibt über dem Menschen, der ihm nicht glaubt. Und er bleibt auf dem Menschen über das Gericht hinaus, über das Gericht, durch das der Mensch in die, wie die Schrift es nennt, äußerste Finsternis geworfen wird. Und dort wird er nichts weiter vorfinden als den unendlichen Zorn des vollkommen gerechten Gottes. Ja, das Volk zur Zeit Jesajas erlebt in all dem Schrecken und Terror, der über das Land gekommen war, nur einen ganz kleinen Vorgeschmack auf dieses unvorstellbare Elend. Aber immerhin, sie hatten diesen Vorgeschmack. Sie hatten das Wort des Propheten. Sie sahen ihn und seine Söhne als sichtbare Zeichen vor sich stehen. Und das alles zu dem einen Zweck, um ihnen den Weg durch die Nacht und aus der Nacht hinaus in den Tag zu weisen. Damit kommen wir schon zum zweiten Teil. zu der Frage nach der Bedeutung des Morgenrots. Jeder kennt ja die Redewendung, wonach sich zwei Dinge unterscheiden wie Tag und Nacht. Was so viel heißt, dass die beiden nahezu gar nichts miteinander gemein haben. Diesen Gegensatz finden wir auch in der Bibel immer wieder. Nicht nur in der bekannten rhetorischen Frage des Apostels Paulus an die Korinther, was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Nicht? Blättern wir mal ganz weit zurück. Erstes Kapitel. Bereits am ersten Schöpfungstag wurde dieser Gegensatz zementiert. An welchem Gott nämlich das Licht schuf und es von der Finsternis trennte. Wir haben es also hier mit einem Grundprinzip zu tun, das in der Schöpfung angelegt ist und anschließend immer wieder als Bild herangezogen wird. So auch in unserem Text. Das Morgenrot, das in Vers 20 erwähnt ist, bezeichnet ja gerade den Übergang von der Nacht zum Tag. Wenn die Morgendämmerung einsetzt, wenn das erste schwache Rot am Horizont sichtbar wird, dann wissen wir, die Nacht geht zu Ende. Der Tag bricht an. Und dieses Naturgesetz ist unerbittlich. Auf das Morgenrot folgt nicht etwa neue Finsternis, sondern definitiv der helle Tag. Aber natürlich gibt Jesaja hier keinen Naturkundeunterricht, oder? Das ist uns schon klar. Ebenso wie die Nacht bildet auch das Morgenrot einen Schatten. Es steht bildhaft für etwas anderes. So wie die Nacht bildhaft für den elenden, sündigen, verlorenen, hoffnungslosen Zustand des Menschen steht, so steht das Morgenrot bzw. der Tag für das Gegenteil. Denken wir zunächst mal an die unmittelbare Lage im Land. Ephraim und Syrien bedrohen immer noch Jerusalem. Und Assyrien, der vermeintliche Bundesgenosse, ja, der wartet nur auf seine Gelegenheit. Angst und Ungewissheit bestimmen den Alltag des Volkes. Wer in dieser Situation das sprichwörtliche Morgenrot sieht, der darf auf Befreiung von den Unterdrückern, auf Frieden, auf Erleichterung hoffen. Das ist zeitlich die unmittelbare, die vor der Hand liegende Umwälzung, die mit dem Tagesanbruch einhergeht. Aber natürlich wissen wir auch, dass wir nicht bei diesen irdischen, zeitlichen, räumlich beschränkten Erklärungen stehen bleiben dürfen. Wir hatten ja bereits ausführlich die geistliche Komponente der Nacht in Juda betrachtet. Und es geht ja im Grunde gar nicht um Kriege oder Belagerungen oder sonstige irdische Nöte. Das Problem sind nicht die feindlichen Könige, sondern die Sünde ist das Problem. Die Sünde des Volkes ist doch überhaupt erst der Anlass, dass der Herr in seinem gerechten Zorn diese feindlichen Mächte als Gerichtswerkzeuge sendet. Wenn aber in diese Finsternis der Sünde das Morgenrot hineinbricht, dann ist Erlösung nahe. Dann wird im ersten Licht des Tages der Felsen sichtbar, auf dem das Volk Gottes Zuflucht nehmen kann. Der Felsen namens Immanuel oder Christus. Das bleibt auch heute nicht aus, es ist immer wieder das Gleiche. Ohne Christus kommt keine Predigt aus. Denn der eigentliche Inhalt aller Verkündigung im Alten wie im Neuen Testament ist er, Christus. Er ist das Licht, das in der Finsternis leuchtet. Er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Er ist der Aufgang aus der Höhe. Das sind nur drei Stellen aus der Schrift, die ihn beschreiben. Er kommt aus seiner Erhabenheit in das Elend seines Volkes herab. Er lädt ihre Sünden auf sich. Er bezahlt für all ihre Schuld. Er kauft sie so aus aller Gewalt der Finsternis und von dem Zorn Gottes los. Das Morgenrot, das das Volk sehen soll, ist nichts anderes als Jesus Christus. Und die Finsternis mit all ihrem Schrecken verschwindet im Licht seines Heilswerks. dann klingt das alles ganz wunderbar. Aber sagt Jesaja im Text nicht sehr deutlich, dass es für dieses Volk gerade kein Morgenrot geben wird? Es gibt für sie kein Morgenrot, es sei denn, sie folgen dem Ruf des Propheten zum Gesetz und zum Zeugnis. Und damit kommen wir auch schon zum dritten und letzten Teil. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Dahin muss das Volk Gottes zurückkehren. Jetzt müssen wir mal kurz was über diese beiden Begriffe sagen. Gesetz, das meint hier nicht nur die 10 Gebote, wie man vielleicht meinen könnte. Im Hebräischen steht hier das Wort Tora. Und die Tora bezeichnet bekanntlich nicht bloß die 10 Gebote, sondern alle Satzungen und Ordnungen, wie sie insbesondere in den 5 Büchern Moses, aber auch in den anderen geschichtlichen Büchern des Alten Testaments herausgestellt werden. Das Zeugnis wiederum, das weist auf die Worte der Propheten hin. Denn sie haben dem Volk gegenüber in ganz besonderer Weise Zeugnis von Gott gegeben. Gesetz und Zeugnis meinen also alles, was damals als das verbindliche Wort Gottes bekannt war. Das Volk, das in wirren Ängsten und Spekulationen lebt, das sich sogar dem Okkultismus hingegeben hat, sollte zurück zum Wort, zur Heiligen Schrift. Und das nicht deshalb, weil die Heilige Schrift auf dem Jahrmarkt der Weltreligionen noch das halbwegs Vernünftigste ist, was man so finden könnte, sondern weil dieses Wort der einzige Weg ist, der das Heil aufzeigt. Erinnern wir uns, zum Gesetz und zum Zeugnis, wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Ohne das Wort Gottes bleibt ihnen das Heil verborgen. Es ist doch interessant, wie aktuell diese Prophetie auch nach mehr als 2700 Jahren immer noch ist. Gerade auch für diejenigen, die sich heute so als Kirche bezeichnen. Wenn die Begriffe Sünde und Erlösung dort überhaupt noch bekannt sind, ja, wie geht man damit um? Wie meint man, Erlösung zu erlangen? Durch Gesetz und Zeugnis? Ja, durchaus, aber dann bitte das Gesetz der guten Werke und das Zeugnis, das ich mir selbst ausstelle. Dadurch glaubt man, Heilsgewissheit zu erlangen. Wieder ist der Blick von Gott weg und auf den Menschen gerichtet. Auf den Menschen und auf seine Tugend. Genau wie damals in Juda. Und folglich muss dann allerlei unternommen werden, um den Menschen zu stimulieren, um seinen Blick auf sich selbst, auf seine Kraft zu schärfen. Notfalls ist da jedes Mittel recht, solange es nur nicht das Wort Gottes ist. Aber was lesen wir schon im Heidelberger Katechismus? Bei der Erklärung des zweiten Gebots, dem Bilderverbot. Wie will Gott sein Volk unterwiesen haben? Nicht durch Bilder, nicht durch stumme Götzen, auch nicht durch Entertainment und Spektakel, sondern wie? Durch die lebendige Predigt seines Wortes. Seines Wortes. Woher wollen wir sonst Gewissheit haben? Wie wollen wir zu Gott kommen, wenn wir ihn nicht in seinem Wort suchen? Jeder Umweg, jede Quelle außerhalb des Wortes Gottes ist in dieser Hinsicht ja nur unverständliches und nutzloses Flüstern und Murmeln. So verspottet Jesaja ja hier die Verkündigung der Wahrsager. Wer auf Offenbarungen und Visionen und Erlebnisse hofft und vertraut, der bleibt in der Finsternis sitzen. Denn er ist nicht den Weg zum Gesetz und zum Zeugnis gegangen. Hierin finden wir dann auch die Aufgabe der Kirche, damals wie heute. Die Gemeinde des Herrn hat in dieser Welt einen einzigen Auftrag. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Warum? Darum. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Markus 16, bekanntlich. Im Evangelium erkennen wir Gott und uns selbst. Im Evangelium wird uns Christus mit seinem Heilswerk vor Augen gestellt. Durch das Evangelium und nur durch das Evangelium wirkt der Heilige Geist den Glauben. Den Glauben, der uns mit Christus vereint und uns somit Anteil an seinem Heil gibt. Sehr treffend beschreibt darum der Apostel Paulus in Römer 1 den Antrieb für eine solche Verkündigung. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Das Evangelium, das Wort Gottes, ist Gottes Kraft zur Errettung. Der Weg zum Morgenrot. Das Mittel, durch das wir Christus erkennen, der uns aus unserer Finsternis herausführt in sein herrliches Licht. Warum verachten so viele, auch so viele Kirchen, diese wunderbare Kraft? Warum stellen sie das Evangelium hinten an und widmen sich lieber den sogenannten brennenden Fragen des Alltags? Gerade in den letzten Tagen war aus aktuellem Anlass ja wieder zu hören und zu lesen, wo überall sich die Kirche angeblich einmischen muss. Von Hartz IV bis zum Hindukusch. Das ist alles Quatsch. Alles Quatsch. Dafür darf man sich gerne als Privatperson interessieren und entsprechend kümmern. Aber das hat nichts mit der Institution Kirche zu tun. Ist nicht Aufgabe der Gemeinde. Die Gemeinde hat das Wort zu verkündigen. Sie hat die wunderbare Berufung, verlorene Menschen zu Christus zu bringen und bei ihm zu halten. Auch wir hier haben keinen anderen Auftrag. Darum sollte auch bei all unseren Veranstaltungen sich alles um das Evangelium drehen. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Das ist kein einmaliger Ruf an Juda. Das ist ein Ruf, den das Volk Gottes beständig hören, dem es beständig folgen muss. Zurück zum Wort Gottes. Sola Scriptura. Allein die Schrift. Das war eine Losung der Reformation und die gilt noch immer. Es gibt ja auch den Spruch, den ich mal in meinem Küchenlatein hier vorlese, Ecclesia Reformata Semper Reformanda, was so viel heißt wie, die reformierte Kirche ist eine sich ständig reformierende Kirche. Und reformieren heißt nicht, wie etwa in der Politik, dass man ständig irgendetwas Neues erfindet, sondern es heißt wörtlich zurückformen. Zurück zum ursprünglichen Zustand. Wir müssen beständig auf der Hut sein und uns die Frage stellen, ob wir hier noch das Evangelium predigen. Oder nicht vielleicht menschliche Gedanken verkünden, die dem Evangelium widersprechen. Was ist mit unseren Gottesdiensten? Sind die, nein, nicht zeitgemäß, sondern schriftgemäß? Und wie sieht es in unserem Alltag aus? Berufsleben, Studium, Schule, Freizeit? Fragen wir auch da nach dem Wort Gottes? Wir alle wissen, dass das nicht immer so ist. Und doch gehört das alles dazu. Zurück zum Wort Gottes. Zum ganzen Wort Gottes und zum Wort Gottes allein. Ohne etwas wegzulassen, ohne etwas hinzuzufügen. Denn in diesem Wort, in diesem Evangelium und nur dort erkennen wir Jesus Christus. Ohne Christus hätten wir nur uns selbst. Und das heißt Finsternis und Tod. Aber Christus ist unser Licht. Er ist unser Leben. Er ist der Weg zum Vater und in das neue Jerusalem, von dem wir vorhin gelesen haben. Und es wird dort keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne. Denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.